Durch herrliche Auen so blühend und licht bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Wo das Wasser erfrischt, dem an Mutes gebricht, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Flut, führt dich durch Feuer, doch heilt dich sein Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut, in Nacht und Grauen ist er deine der Satan erscheint, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. In ihm sind wir Sieger im Kampf mit dem Feind, bahnt Gott seinen Kindern den Weg. Er führt durch Wasser, durch tiefe Blut, führt dich durch Feuer, doch heilt dich sein Blut. In Not und Trübsal gibt er dir Mut. In Nacht und Grauen ist er deine Brust.
Lieber Hörer, auf dieser Kassette ist ein Vortrag von Evangelist Wilhelm Pahls, gehalten am 23. April 1982 im Zelt der Schweizerischen Zeltmission in Langenthal. Heute Abend wollen wir uns mit dem bekanntesten Gleichnis im Neuen Testament beschäftigen, mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir freuen uns, dass Sie gerade diese Botschaft hören wollen und wünschen Ihnen dabei Gottes reichen Segen. Aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 15 möchte ich eine Geschichte lesen. Es ist eine lange Geschichte, aber ich glaube, ich muss sie ganz lesen, damit wir den Zusammenhang haben und dann unter dem Eindruck dieser Geschichte das Weitere hören. Jesus sagte, ein Mann hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sagte zu dem Vater, Vater, gib mir den Anteil am Besitz, der mir zufällt. Und er teilte sein Vermögen unter sie. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort verbrachte er sein Vermögen mit Prassen. Als er nun alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er geriet in Not und ging und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und ihn verlangte, seinen Bauch mit den Schoten zu füllen, die die Schweine fraßen, doch niemand gab sie ihm. Da kam er zur Einsicht und dachte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit weg war, sah ihn sein Vater und er hatte Erbarmen mit ihm, und er lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und steckt ihm einen Ring an den Finger und zieht ihm Schuhe an und bringt das gemästete Kalb her. Schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Hause kam, hörte er die Musik und Reigen. Und er rief einen von den Knechten zu sich und fragte, was das wäre. Der antwortete ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der zornig und wollte nicht hineingehen. Da kam sein Vater heraus und bat ihn. Er aber antwortete seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und ich habe dein Gebot nie übertreten. Doch mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden hätte fröhlich sein können. Nun aber, wo dieser dein Sohn gekommen ist, der sein Vermögen mit Huren verschlungen hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir. Alles, was mir gehört, das gehört auch dir. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ihr Lieben, wir haben in den letzten Tagen viel über Sünde gehört, über die Sünde, die uns von Gott trennt. Heute Abend wollen wir uns nicht so sehr damit beschäftigen. Das ist ja immer wieder das Thema in der Evangelisation, Sünde und Gnade. Wir haben gehört in den letzten Tagen, dass wir alle Sünder sind, dass wir durch unsere Sünde alle von Gott getrennt sind. Aber wir haben auch gehört, dass Gott in seiner Liebe seinen Sohn für uns gesandt hat, dass sein Sohn für unsere Sünde gestorben ist und dass wir jetzt alle die Möglichkeit haben, Jesus als unseren Heiland und der Retter anzunehmen. Er vergibt uns unsere Sünde und gibt uns neues Leben. Ich bin schon lange davon überzeugt, das Schlimmste ist nicht die Sünde. Das Schlimmste ist nicht die Sünde, sondern unsere falsche Reaktion auf das Angebot Gottes. In Johannes 1, Vers 11 steht: Jesus kam in diese Welt, Jesus kam in sein Eigentum, und die meisten nahmen ihn nicht auf. Das ist eine der traurigsten Bibelstellen überhaupt. Jesus kam in sein Eigentum und die meisten nahmen ihn nicht auf. Nun zu dieser Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich glaube, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist die am besten bekannte Geschichte im Neuen Testament. Aber viele Menschen wissen nicht, dass in dieser Geschichte eigentlich zwei verlorene Söhne sind. Der ältere Sohn lief nicht von zu Hause weg. Er führte kein verschwenderisches Leben. Er verprasste nicht das Gut seines Vaters. Aber er war ebenso ein verlorener Sohn, wenn auch auf völlig verschiedene Weise. Vielleicht ist das sogar deine Geschichte. Er stellt die Menschen dar, und jetzt hört einmal ganz gut hin, er stellt die Menschen dar, die Gottes Wort hören, aber nicht annehmen. Die sein Angebot kennen, aber nicht zugreifen. Die an der Quelle sitzen und verdursten, die am gedeckten Tisch sitzen und verhungern, die in einem christlichen Land leben und eines Tages ohne Bekehrung sterben und ewig verloren gehen. Wie viele, viele Menschen sind auf diesem Weg. Der ältere Sohn lief nie davon. Er ging nicht in ein fernes Land. Aber gerade da zu Hause auf dem Bauernhof war er in einem fernen Land. Sein Herz war ebenso weit oder noch weiter von seinem Vater entfernt als das Herz seines jüngeren Bruders, des verlorenen Sohnes. Als der ältere Bruder, wir haben das gerade gelesen, eines Tages von seiner Feldarbeit heimkehrte, hörte er von weitem den Klang von Musik und Fröhlichkeit. Ein Knecht erzählt ihm, was geschehen ist. Du, dein verlorener Bruder ist wiedergefunden. Du hättest deinen Vater sehen sollen, als er nach Hause kam. Dein Vater hat ihn hat ihn empfangen. Dein Vater hat ihm alles vergeben. Dein Vater hat sofort ein Fest für ihn veranstaltet. Da verstellte sich sein Gesicht. Er wollte nicht hineingehen. Der Knecht sagt es dem Vater. Der Vater kommt raus und sagt, mein Sohn, warum freust du dich nicht? Komm doch herein, feiere mit uns die Rückkehr deines Bruders. Aber der ältere Bruder wollte nicht. Er sagt zu seinem Vater, ich werde nicht hineinkommen. Dieser dein Sohn ist ein schlechter Mensch. Er hat das, was du ihm gegeben hast, genommen und hat es mit Huren vergeudet. Und jetzt hast du ihn wieder aufgenommen. Du hast ihm sogar vergeben. Dann schlug er die Kleider seiner Selbstgerechtigkeit noch enger um sich und sagt, höre Vater, ich bin alle diese Jahre zu Hause geblieben. Ich habe richtig gelebt. Ich habe deine Gesetze nie übertreten. Ich habe nie um etwas gebeten. Aber du, Vater, hast mir nie etwas gegeben. Du hast nie ein Fest für mich und für meine Freunde veranstaltet. Alle diese Jahre hindurch hatte ich nichts. Vater, alle diese Jahre hindurch hatte ich nichts. Ich hatte einen reichen Vater, aber ich selbst hatte nichts. Der Vater sah ihn an, lächelte und sagte, Sohn, alles, was ich habe, ist doch für dich. All mein Eigentum ist doch für dich. Du brauchst doch nur darum zu beten. Du kannst es dir doch nehmen. Doch der ältere Sohn hatte nichts. Warum? Er hatte keine Verbindung mit seinem Vater. Er war der verlorene Sohn, der zu Hause blieb. Lieber Zuhörer, vielleicht ist das deine Geschichte. Ist das nicht das Bild des sogenannten Christen? Er lebt in einem christlichen Land, vielleicht neben der Kirche. Vielleicht hat er schon viele Predigten gehört, aber er hat nie eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen. Er hat das Heilsgebot, das Jesus ihm macht, niemals angenommen. Vielleicht ist das deine Geschichte. Wie viele, viele Menschen kann man hier einreihen? Sie haben den Namen, steht in der Bibel, als lebten sie und sind doch tot. Sie sitzen am vollen Tisch. Sie sind beim Evangelium. Sie sind zu Hause, in Anführung, und sind doch so weit weg. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr das immer wieder merkt, dass ich aus Liebe predige, sonst möchte ich kein Prediger mehr sein. Vielleicht merkt man das nicht immer. Ich bete so oft darum. Herr Jesus, schenke mir mehr Liebe. Und ich bete auch oft darum, Herr Jesus, gib doch, dass ich das so sagen kann, dass die Leute das auch merken, dass ich sie liebe. Dass nicht einer da sitzt und den Eindruck hat, er will mich fertig machen, sondern dass der Zuhörer merkt, er will mir helfen. Und gerade darum sagt er es so offen und so deutlich, weil er mir helfen möchte. Ich möchte mit einem Beispiel etwas erklären. Jemand kann in einem ganz reichen Land leben, wie zum Beispiel in der Schweiz. Er kann in einem reichen Land leben, er kann aber dabei total verschuldet sein. So kann man auch in einem christlichen Land leben und man kann ganz weit von Jesus weg sein. Jemand ist getauft. Jemand ist konfirmiert, aber er ist nicht wiedergeboren. Er hat kein Leben aus Gott. Wie die Bibel sagt, er hat den Namen, als lebte er. Aber in Wirklichkeit ist er tot. Ihr Lieben, was ist ein Ofen ohne Feuerwert? Da kannst du dich raufsetzen und du frierst immer noch. Du kannst das Ofenrohr vergolden lassen und du frierst immer noch. Was ist ein Ofen ohne Feuer? Was ist ein Christ ohne Christus? Das sogenannte Christentum, das sogenannte Glaubensleben der allermeisten Menschen ist eine Karikatur, ein Zerrbild, eine Schaupackung ohne wirklichen Inhalt. Und das ist eine ganz, ganz furchtbare Not. Wie viele Menschen leben in einem christlichen Land, vielleicht neben der Kirche, mit einer christlichen Anstecknadel auf dem Weg zum Verderben auf dem Weg in die ewige Nacht, wie der ältere Sohn, ganz dicht beim Vater, aber mit seinem Herzen ganz, ganz weit weg. Ich möchte heute Abend wieder ein paar Einwände erleben. Ich mache das gerne. An einem Abend haben wir uns beschäftigt mit Argumenten gegen den Glauben. Gestern Abend hatten wir Einwände gegen die Bekehrung. Und heute Abend noch ein paar weitere Einwände, die man hin und her im Land hört. Ich spreche ja mit so vielen, vielen Menschen. Und das, was ich da alles so höre, das nehme ich dann auch irgendwo mal mit in die Predigt hinein, um auch die Einwände, die vielleicht im Raum sind, zu berühren und zu entkräften und so Menschen zu helfen. Da sagt zum Beispiel jemand, ich habe meine Religion. Ich möchte ihm helfen, ich möchte ihm den Weg zu Jesus zeigen. Sag, nein, danke, ich habe meine Religion. Ja, meinst du, dass das genügt? Meinst du, dass du wirklich das Richtige hast? Dass du das hast, wodurch man selig wird? Stell dir mal vor, da ist jemand todkrank. Und ich möchte ihm einen guten Rat geben. Und er sagt, mach dir keine Sorge, ich habe meine Medizin. Ja, bist du sicher, dass es die richtige ist? Bist du sicher, dass es die beste ist? Du siehst so elend aus. Du wirst ja jeden Tag schlechter. Meinst du, dass das wirklich die richtige ist? Ihr Lieben, so auch hier im Geistlichen. Es geht darum, dass ich einmal das gefunden habe, was wirklich rettet. Ich habe in Österreich in einem Ort gepredigt, da waren 96% der Leute katholisch. Die haben alle möglichen Praktiken und Anwendungen und Überzeugungen und Lehren und so weiter und so weiter. Darauf hatte ich eine Evangelisation in einem evangelisch-lutherischen Dorf. Da waren 98% der Leute evangelisch-lutherisch. Die hatten ganz andere Überzeugungen, ganz andere Praktiken und so weiter und so weiter. Ja, die machten es so und die machten es wieder ganz anders. Und dann kommst du wieder woanders hin, die machen das wieder ganz anders. Ihr Lieben, es geht doch darum, dass ich irgendwann einmal herausfinde, was ist nun wirklich richtig und nützlich und was hilft mir wirklich zu meinem ewigen Heil. Glaube ist doch nicht nur eine Freizeitbeschäftigung. Glaube kann doch nicht nur ein Hobby sein. Glaube ist auch nicht Privatsache, sondern es geht doch um deine und meine Errettung. Jemand sagt, oh, es gibt so viele Meinungen, wer steigt da überhaupt noch durch? Ihr Lieben, das weiß ich auch, es gibt so viele Meinungen, aber das gab es schon immer. Solange es verschiedene Menschen gab, gab es verschiedene Meinungen, das gab es schon immer, aber Gottes Meinung hat sich nie geändert. Gottes Meinung steht in der Bibel und Gottes Meinung hat sich nie geändert. Und die Bibel allein muss unser Maßstab sein für das, was wir glauben, für das, was wir lehren, für das, was wir leben. Die Bibel ist entscheidend und ich bin so glücklich darüber. Heute Nachmittag habe ich mich wieder so darüber gefreut. Ihr Lieben, Gott hat sich festgelegt. Das, was Gott meint, das, was Gott mir sagen möchte, das hat er mir schwarz auf weiß gegeben. Das, was Jesus vor 2000 Jahren gepredigt hat, habe ich schwarz auf weiß in diesem Buch. Das, was Petrus gesagt, was Johannes gelehrt, was Paulus geschrieben, das habe ich hier in diesem Buch. Das, was die Propheten uns zu sagen haben. Ihr Lieben, die Bibel ist für mich neben dem Kommen Jesu in diese Welt der größte Liebesbeweis Gottes. Gott hat mich so lieb, dass er nicht möchte, dass ich herumsuche, herumtaste und unsicher bleibe, sondern Gott hat sich in seiner Liebe festgelegt und hat mir schwarz auf weiß seine Meinung gegeben, seinen Willen mitgeteilt. Und darum muss ich nie im Unklaren sein. Ich habe doch sein Wort. Als die Jünger oder die Knechte damals bei der Hochzeit zu Kana etwas unsicher waren in einer bestimmten Situation, da hat Maria zu ihnen gesagt, was er euch sagt, das tut. Nicht was irgendeiner euch erzählt, sondern was er euch sagt, das tut. In der Bibel steht, verflucht ist der, der etwas anderes predigt. Oh, dieser Satz, der ist mir einmal unter die Haut gegangen, kann ich euch sagen. Wehe mir! Wehe mir, und ich kann Jahre in gesegnetem Dienst gestanden sein, wenn ich eines Tages in etwas hineinrutsche, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, ihr Lieben, dann wird's gefährlich. Verflucht ist der, der etwas anderes predigt. Das Wort Gottes ist für mich der allein gültige Maßstab für meine Lehre und für mein Glaubensleben, aber auch für dich. Aber in der Bibel steht nicht nur, verflucht ist der, der etwas anderes lehrt, da steht auch, verflucht ist der, der sich darauf verlässt. Bitte spring doch nicht irgendwelchen Leuten nach, wenn das, was sie lehren, nicht haargenau und klar mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Verflucht ist der, der sich auf solche Leute verlässt. Einen anderen Einwand, da sagt jemand, aber ich will keinen anderen Glauben annehmen. Mein Vater war schon so, mein Großvater war schon so, seit Generationen war das schon so. Und jetzt sollte ich mit einem Mal einen anderen Glauben annehmen. Nun, so haben wir das ja überhaupt nicht gesagt. Du sollst den richtigen Glauben annehmen. Aber zurück zu deinem Vater und zu deinem Urgroßvater. Jesus hat nicht gesagt, werde wie dein Vater. Jesus hat gesagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wenn dein Vater ein Trinker ist, dann sollst du ihn immer noch ehren und lieben und für ihn beten. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass du deinem Vater nachfolgen sollst und so werden sollst wie ihn, wie er. Sondern Jesus hat gesagt, folge mir nach. Er ist unser Vorbild. In seinen Fußstapfen sollen wir wandeln. Jesus sagt, folge mir nach. Jesus hat sogar gesagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der kann überhaupt nicht mein Jünger sein. Stell dir einmal vor, einer deiner liebsten Angehörigen würde Selbstmord machen. Du hast ihn so lieb. Machst du dann auch Selbstmord? Ich mache das so wie meine Angehörigen. Dann wirst du etwas ganz anderes tun, weil du weißt, das ist falsch, was er gemacht hat. Und wenn jetzt einer deiner liebsten Angehörigen ohne Bekehrung stirbt, dann willst du auch ohne Bekehrung sterben. Weil deine Eltern ohne Bekehrung gestorben sind, willst du auch ohne Bekehrung sterben. Weil deine Kinder oder deine Verwandten ohne Bekehrung leben, darum willst du auch ohne Bekehrung leben und einmal verloren gehen. Ihr Lieben, das ist doch geradezu Hohn, das ist doch Dummheit allerschlimmster Sorte. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Wenn ich damals, nachdem ich mich bekehrt hatte und meine Eltern so furchtbar dagegen waren und meine Geschwister darüber lachten, wenn ich da auf meine Eltern gehört hätte, ihr Lieben, dann wäre ich in die Verdammnis gegangen und die ganze Familie mit mir. Ich habe meine Eltern geliebt. Ich habe viel für sie gebetet, aber was sie mir taten, das konnte ich nicht tun. Denn sie verlangten von mir etwas anderes, als was in der Bibel stand. Und ich habe viel für sie gebetet. Und dann kam der Tag, wo sich mein Bruder bekehrte. Und dann kam der nächste. Und eines Tages meine Mutter. Und eines Tages mein Vater. Und so kam die Familie zu Jesus. Und dann ging es weiter in der Verwandtschaft in unserem Dorf. Was er euch sagt, das tut. Oh, sagt jemand, es geht sicher auch ohne Bekehrung. Bitte hört jetzt einmal gut hin. Wie oft habe ich das schon gehört? Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Mensch, stell dir mal vor, wie viele Menschen sich nicht bekehren. Also wenn es wirklich nicht ohne Bekehrung ginge, dann müssten ja die meisten Menschen verloren gehen. Stell dir das einmal vor. Ja, ihr Lieben, die meisten Menschen gehen ja auch verloren. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 7, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die darauf wandeln. Aber der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die ihn finden. In Lukas Kapitel 13 fragt jemand ganz erstaunt, Herr, werden wenige gerettet? Ich glaube, der Mann konnte das auch nicht begreifen, was Jesus da predigt. Ja, wenn das wahr ist, was Jesus predigt, dann werden ja nur wenige im Reich Gottes sein und die meisten gehen verloren. Herr, werden wirklich nur wenige gerettet? Und Jesus sagt zu ihm, ringet danach, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Denn viele, sage ich euch, werden einmal wünschen, sie wären eingegangen, aber sie werden es nicht mehr vermögen. Viele werden es einmal wünschen. Oh, hätte ich mich damals nur bekehrt. Hätte ich doch damals nicht auf die gottlosen Angehörigen gehört. Hätte ich mich doch damals nicht vor meinen Verwandten und vor meinen Arbeitskollegen geschämt. Hätte ich mich doch nur bekehrt. Viele werden es wünschen, aber dann werden sie es nicht mehr vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werden sie draußen stehen und rufen, Herr, Herr, tu uns auf! Und er wird ihnen antworten, ich habe euch nie erkannt, ihr Übeltäter, weichet alle von mir! Die breite Masse war immer auf dem breiten Weg. Und das ist heute so und das wird morgen so sein. Noch einen Einwand. Jemand sagt, du, ich wusste gar nicht, dass das in der Bibel steht. Steht das wirklich alles so in der Bibel? Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Dann möchte ich dich fragen, lieber Zuhörer, warum hast du das nicht gewusst? Du lebst doch in einem christlichen Land. Stell dir einmal vor, ein Autofahrer fährt in die Einbahnstraße, aber von der verkehrten Seite. Der Polizist stoppt ihn und fragt, was machen Sie denn da? Einbahnstraße. Er sagt, ach, Einbahnstraße, habe ich gar nicht gewusst. Ach, das haben Sie nicht gewusst, naja, dann gute Fahrt. Hm? Ja, wenn jemand das nicht weiß, dann soll man dann sagen? Von wegen. Ihr Lieben, das mögen viele sagen am jüngsten Tage, Herr, ich habe es gar nicht gewusst. Und warum hast du es nicht gewusst? Wie viele Traktate hat man dir gegeben und wie viele hast du gelesen? Wie oft hat man dich eingeladen und wie oft bist du gekommen? Du hast die Bibel im Haus. Sag, liest du sie überhaupt einmal? Da steht doch das alles drin. Für allen möglichen Dreck hat man Zeit. Was heute nicht alles zusammen gelesen und zusammen gesehen wird. Wenn ich an den ganzen Schmutz denke, der da über die Röhre in die Häuser kommt. Aber für das Reich Gottes, da hat man keine Ader. Ihr Lieben, das wird einmal ein Erwachen geben. In einem christlichen Haus. Die Bibel im Haus. Zu Hause. Zu Hause. Wie dieser ältere Sohn, von dem wir gerade gelesen haben. Aber keine Verbindung mit dem Vater. Kein Zugang. Kein Gespräch. Kein Gebet. Wie wird das einmal aussehen im Gericht? Was wird das dann einmal für ein Erwachen geben? Ihr Lieben, so eine Evangelisation ist wie eine Vorsorgeuntersuchung. Da kommen Leute und Gottes Wort durchleuchtet sie. Und wenn sie dann richtig hinsehen und sich die Platte einmal richtig ansehen, dann sehen sie all die dunklen Stellen in ihrem Leben. Die Bibel sagt, von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir. Es ist nicht ein einziger heute Abend hier, der sagen könnte, ich bin in Ordnung. So viel an dir liegt. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an dir. Aber Gott macht nicht nur eine ganz gründliche Untersuchung. Gott stellt nicht nur eine ganz genaue Diagnose, sondern Gott bietet uns auch ein Heilmittel an. Ein Heilmittel, das in jedem Fall funktioniert. Du magst in den Augen der anderen ein hoffnungsloser Fall sein. Du magst der schlimmste Sünder sein, der je über die Erde gegangen ist. Wenn du zu Jesus Christus kommst, dann wirst du heil. Und wenn die schlimmsten Sünden, die man nur aufzählen kann in deinem Leben wären, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Du musst sie ihm nur bringen, ihn um Vergebung bitten und dann geschieht dieses Wunder der Gnade Gottes. Wir haben über einige Einwände nachgedacht. Jemand sagt, es gibt so viele Meinungen, das stimmt. Aber Gottes Meinung hat sich nie geändert. Jemand hat einmal gesagt, höre nicht, was Menschen sagen. Jesus selbst hält das Gericht. Er wird nicht die Menschen fragen, wenn er dir sein Urteil spricht. Der andere Einwand, mein Vater war schon so, meine Vorfahren waren schon so, ich will doch keinen neuen Glauben annehmen. Ich finde, das ist so primitiv wie nur irgendetwas. Jesus sagt nicht, werde so wie dein Vater oder wie deine Vorfahren, sondern Jesus redet mit dir persönlich. Und Jesus sagt, komm, komm, das ist die Entscheidung, das ist die Bekehrung, das ist der große Augenblick deines Lebens, komm. Und dann, wenn du gekommen bist, folge mir nach. Ein anderer war Einwand, ich wusste das gar nicht. Ich habe das überhaupt nicht gewusst. Du bist wie der ältere Sohn. Du bist zu Hause, ganz nah beim Vater, ganz nah beim Evangelium, aber du hast kein Gespräch mit deinem Vater. Du lebst in einem christlichen Land, aber das Christentum ist für dich etwas Verborgenes, denn du hast dich in Wirklichkeit nie richtig damit beschäftigt. Jemand sagt, es geht auch ohne Bekehrung. Bestimmt geht es auch ohne Bekehrung. Wie oft habe ich das schon gehört? Es geht sicher auch ohne Bekehrung. Ihr Lieben, hört diesen Satz, den ich euch sagen möchte. Entweder es geht ohne Bekehrung. Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus der größte Lügner, der je über die Erde gegangen ist. Und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt. Aber dann musst auch du dich bekehren. Entweder oder. Soll ich es noch einmal sagen? Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus der größte Lügner und die Bibel nicht wahr. Oder Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt, aber dann musst auch du dich bekehren. Nochmal zurück zur Geschichte. Die Geschichte des älteren Sohnes ist vielleicht deine Geschichte. Wie oft hat sie sich wiederholt. Menschen haben mitgearbeitet, im Betrieb des Vaters mitgearbeitet, für nichts. Am Ende werden sie einmal sagen, ich habe nichts. War 70 Jahre Mitglied der Kirche, für nichts. Da wird ein Arzt in die Türkei gerufen, Pocken sind ausgebrochen und er tut einen wichtigen Dienst. Hat viele, viele hundert Leute geimpft. Sie vor dem sicheren Tod gerettet, aber sich selbst hat er nicht geimpft. Und der Mann kriegt die Pocken und stirbt daran. Und nicht nur er stirbt, sondern noch viele andere, die gerettet sein könnten, wenn er sie noch behandelt hätte. Ihr Lieben, man kann anderen helfen, und an dem Leiden, das sie haben, selbst zugrunde gehen, weil man vergessen hat, sich selbst zu behandeln. Wenn wir an die Tage Noahs denken, da haben viele Menschen mitgeholfen beim Bau der Arche. Und ich denke, Noah hat ihnen einen guten Lohn gegeben. Aber an das, was Noah sagte, haben sie nicht geglaubt. Sie haben mitgeholfen beim Bau der Arche, aber sie kamen nicht hinein. Oder wenn ich an Judas denke, Judas war einer der 12 Apostel. Ihr Lieben, Judas hat gepredigt. Judas hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Judas ist mit Jesus Christus gegangen einige Jahre, aber er ist nicht ins Reich Gottes gekommen. Man kann Mitarbeiter sein und verloren gehen. Und vielleicht ist es bei dir so, du bezahlst treu deine Kirchensteuer. Vielleicht hast du heute Abend sogar eine Kollekte gegeben, aber bist nicht bekehrt. Du gibst sogar ein Opfer für die Armen, für die Mission. Vielleicht bist du sogar Messdiener. Vielleicht bist du sogar Religionslehrer oder Kindertante. Hilfst mit in der Sonntagsschule. Vielleicht singst du sogar im Chor. Wie oft haben wir das schon erlebt, dass Leute da oben sitzen und die herrlichen Lieder singen und haben selbst nie den Schritt über die Grenze getan. Lieben, was ist das für ein Betrug? Das ist das Bild, das wir hier betrachtet haben, des älteren Bruders. Ich will schließen. Der gesegnete Gottesmann Spörtchen machte einen Besuch bei einer sterbenden Frau. Man hatte ihm die Adresse gegeben. Er kannte das Haus, ein bekanntes Haus. In dem Haus hatte nämlich der reichste Mann der Stadt gelebt oder einer der reichsten. Und die Frau, die da jetzt im Sterben lag, hatte ihn jahrelang gepflegt. Damals hat es noch so ein Nachspiel gegeben mit seinem Vermögen. Man wusste nicht, wo man damit hin sollte. Schließlich hat der Staat das alles übernommen, weil es keine Erben gab. Und jetzt kam Spörtchen zu dieser Frau, von der er hörte. Sie liegt in den letzten Zügen. Die Frau ist buchstäblich verhungert. Man kann ihr nicht mehr helfen. Und dann saß er im Sterbebett und Spörtchen fragte, sagen Sie einmal, Sie haben doch den Mr. So und so gepflegt. Ja. Ja, hat er Ihnen denn nichts hinterlassen? Hat er nicht dafür gesorgt, dass Sie Ihr Auskommen haben? Und dann hat diese Frau, die nicht lesen konnte, diese Frau hat gesagt, ja, er hat mir ein Dankschreiben gegeben. Ein Dankschreiben. Das hatte sie immer gehütet. Aber das war ein Testament. Und bei diesem Dankschreiben lag noch so ein Zettel, sie wusste nicht, was das ist. Der Mann hatte dieser Pflegerin, seiner Pflegerin, eine Bankvollmacht gegeben, so dass sie sofort über seine Konten verfügen konnte? Und außerdem hatte er ein Testament gemacht und einen großen Teil oder einen Teil, einen wirklich ausreichenden Teil seines Vermögens dieser Frau vermacht und das andere für andere Zwecke. Aber die Frau konnte nicht lesen. Die Frau hat gedacht, das ist so ein Dankbrief und hat ihn da irgendwo schön verwahrt. Diese Frau ist buchstäblich verhungert. Alle diese Jahre hatte ich nichts, sagt der ältere Sohn. Wie viele Menschen werden einmal am Gerichtstage dastehen, mit leeren Händen, ohne Bekehrung, ohne Wiedergeburt, ohne Heilsgewissheit, ohne Leben. Im Lebensbuch des Lammes wird geblättert, aber ihre Namen werden nicht gefunden. Und wenn du nicht gefunden wirst im Lebensbuch des Lammes, dann wirst du geworfen in den Feuersee, steht in der Bibel geschrieben. Oh, welch eine Not. Ihr Lieben, und wenn ich heute Abend so eine ernste Botschaft hatte, dann darfst du glauben, gerade hinter diesen Worten steht ganz viel Liebe. Oh, wie dankbar bin ich dem Mann, der mir einmal die Maske vom Gesicht gerissen hat, der mich einmal ins Licht Gottes gestellt hat. Der hat am meisten für mich getan. Und jener Sonntagnachmittag wurde der größte Tag meines Lebens, als ich zitternd zu Jesus kam und ihm meine Lumpen brachte, aber dann erleben durfte, wie er mir ein neues Kleid gab, ein neues Leben. Er bietet es dir an. Komm doch heute Abend zu ihm. Wir wollen jetzt zusammen beten. Lieber Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken für diesen Abend. Möchten dir danken, dass du in so großer Liebe in diesen Tagen in unserer Mitte wirkst. Herr, wir sind dir so dankbar für alle, die überführt wurden durch dein Wort, die überzeugt wurden durch deinen Geist, die den Mut hatten und in die Seelsorge gekommen sind und sich für dich entschieden haben. Herr, wir sind so dankbar dafür. Herr, ich bin nun sicher, heute Abend sitzen Menschen hier, die ganz genau wissen, ich bin nicht bekehrt. Hier sitzen Menschen, die ganz genau wissen, ich bin nicht wiedergeboren. Herr Jesus, ich kann das nicht machen, aber ich bitte dich darum. Rede jetzt weiter, wenn wir schweigen. Lege deine rettende Hand auf sie. Komm ihnen so nahe, dass sie es irgendwie geradezu spüren. Ich bin gemeint. Jesus ruft mich heute Abend. Herr Jesus, und jetzt gib ihnen Gnade, dass sie sich losreißen, dass sie kommen, dass wir miteinander reden können, dass wir zusammen beten können. Und wir rechnen mit dir, dass du uns auch heute Abend wieder Sieg schenkst, dass Menschen kommen und sich für dich entscheiden. Ehepaare, Männer, Frauen, junge Männer, junge Mädchen, vielleicht auch Kinder. Oh Herr, wir bitten dich darum, gib uns heute Abend Rettung, gib uns heute Abend Sieg und verherrliche deinen Namen. Wir danken dir ganz herzlich, dass wir auch für morgen und für übermorgen deinen Segen erbitten dürfen. Amen.